Ladies and Gentlemen, seit über 40 Jahren setzt sich die Sea Shepherd Conservation Society für den Schutz der Weltmeere und deren Bewohner ein. Und das mit teilweise so spektakulären Aktionen, dass ich mir ziemlich sicher bin, niemandem mehr erklären zu müssen, was Sea Shepherd eigentlich ist. Ich meine, wenn Robert Redford, die Ärzte und der Dalai Lama eine Umweltschutzorganisation unterstützen, kann man schon von einem substanziellen Bekanntheitsgrad sprechen. Das Problem ist, illegale Fischerei, illegalen Beifang, das Hinschlachten von Robben, Walen, Delfinen und anderen Meeressäugern und die katastrophale Verschmutzung der Ozeane, also all das, was Sea Shepherd zu verhindern sucht, das passiert immer noch. Das findet immer noch statt. Und darum ist die Arbeit, die freiwillige Arbeit von Menschen wie meinem heutigen Gast so unglaublich wichtig. Wir sprechen über seine Fahrten mit dem Schiff Emanuel Breuer.
Das war falsch, das Schiff heißt Emanuel Bronner.
Über seemännische Sorgfaltspflicht, aggressive Gewaltlosigkeit, Geisternetze, was eigentlich Fangquoten bedeuten und wie absurd es ist, dass sich vermeintliche Piraten am Ende des Tages nur um die Einhaltung der Regeln und des geltenden Rechts bemühen. Außerdem natürlich auch über seine Band Devil May Care, das gerade erschienene Album Divine Tragedy und wie großartig es ist, endlich wieder touren zu können. Verschnupft bzw. leicht erkältet waren wir bei der Aufnahme beide. Ich bin's immer noch, aber hey, muss man halt mehr Ingwertee trinken. Ladies and Gentlemen, Lukas Esslinger.
War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
Was wirklich drauf anliegt, könnte man Suicide by Tiger begehen.
Es gibt noch andere Feinde.
Wir haben hier so viele Leute erschossen.
10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone.
Für den Plan super, die Welt geht zugrunde.
Hat die Kontrolle über sein Ende.
Ist ja auch heute irgendwie so ein Lazarett-Podcast. Du bist ja, du scheinst ja wieder ganz gut bei Stimme zu sein.
Ich hoffe, Tee, heiße Zitrone regelt.
Heißer Ingwer.
Ich bin gar kein Teetrinker. Ich habe das Gefühl, immer wenn der Moment gekommen ist, wo ich anfangen müsste, Tee zu trinken, dann werde ich erst richtig krank, weil allein dieser Geschmack von dem Zeug ist schon alles so, versetzt meinen Körper schon so in Alarmbereitschaft.
Ja, man weiß
dann erst richtig losgeht.
Man weiß schon, dass man nimmt das jetzt zu sich, weil es Medizin ist.
Ja, genau. Irgendwie so.
Bist du eher Kaffeetrinker?
Ja, ich glaube schon.
Auch. Ich auch.
Wir hatten letztes Wochenende im Tourbus eine ausgedehnte Diskussion über Kaffee und Tee. Und da hat auch in der Instagram-Abstimmung Tee eindeutig gewonnen. Kaffee eindeutig gewonnen, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Ich finde das auch immer total komisch, wenn Leute keinen Kaffee trinken. Weiß ich nicht. Ist schon merkwürdig. Also bei euch in der Band ist Kaffee-Konsens.
Ja, genau. Unser Tourmischer ist der Tee-Fan schlechthin. Der hat ein bisschen versucht, dagegen zu argumentieren, aber hat nicht geklappt.
Das ist dann tatsächlich doppelt strange, wenn Leute aus der Audiotechnik oder Veranstaltungsbranche keinen Kaffee trinken. Das kenne ich halt auch, dass die werden dann echt immer komisch angeguckt.
Ja, er meinte, es wäre eine anpassbare Droge, die man quasi mit denen Kräutern personalisieren kann, die man gerade am besten braucht.
Ja, schon. Da müsste man jetzt fragen, ist Tee eigentlich wirklich ein Getränk oder ist das eher ein Prozess? Weil, ich meine, Zitronentee ist ja so gesehen nicht Tee. Tee ist eine Pflanze, ja. Aber ne, Ingwer ist ja jetzt auch eigentlich, es ist ja eher ein Sud.
Ich glaube, das ist alles eher so eine Lebenseinstellung als ein Getränk.
Ja, das könnte
wirklich anders sein. Als Kaffee. Kaffee ist einfach wie Luft.
Kaffee ist Leben. Du hast dich auch schon richtig angezogen für alle Leute, die natürlich jetzt überhaupt nicht zusehen gucken, weil das ein Audio-Only-Dingen hier ist. Du trägst da einen, nicht nur in der Musik, sondern tatsächlich auch in der Profession der Veranstaltungstechnik, viel verbreitetes Kleidungsstück.
Mhm.
Sea Shepherd.
Jo.
Ich habe mir gerade noch, also vor einer Stunde ungefähr, noch eine Doku dazu angesehen von Steuerung F. Wobei, da habe ich gar nicht so viel Neues drüber gelernt.
Ich glaube, die von Steuerung F kenne ich noch gar nicht.
Ja, das ist halt
schwer überlegen. Für Sea Shepherd generell?
Ja, über Sea Shepherd, einer der Reporter, der reist da quasi auf der Sam Simon, hieß das Schiff, glaube ich, mit, ist vor der französischen Küste.
Ah, doch, dann bin ich dabei.
Ja. Beifang von Delfinen und so weiter und so fort.
Korrekt.
Ist eine gute Sache. Ja, erzähl mal, wie bist du auf, oder machen wir es anders, sei mal ehrlich, bist du durch das T-Shirt-Design auf Sea Shepherd gekommen oder durch Sea Shepherd auf die T-Shirts und Hoodies?
Ich verstehe die Frage. Ich muss mich gerade mal zurückentsinnen, ey. Nee, ich glaube, es hat tatsächlich irgendwo mit diesem T-Shirt-Design tatsächlich angefangen, weil der Kunde kriegt immer Interesse erst beim dritten Kontakt und da springt einem das immer wieder ins Auge. Es war bei mir so, dass ich vor 5, 6, 7 Jahren mittlerweile schon mit dem Tauchen angefangen habe.
Aha.
Erstmal ganz klassisch. Und dann, wenn du, sag ich mal, auf so Tauchsafari-Schiffen oder in Tauchurlauben irgendwie unterwegs bist, dann wirst du mit dem Thema immer wieder konfrontiert, beziehungsweise mit genau diesem Logo, also mit der Jolly Roger Totenkopf-Flagge.
Mhm.
Und so ging das eigentlich los bei mir. Also bis dahin war eigentlich Meeresschutz und Umweltschutz war mir ein Fremdbegriff oder war mir zumindest egal. Also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Und dadurch habe ich mich irgendwann mal damit beschäftigt, was ist das eigentlich, was ist Sea Shepherd, nachdem ich so viele oder so oft das Logo gesehen hatte. Und habe dann angefangen, mir einfach eine Doku anzugucken. Und zwar war das damals Whale Wars, Krieg den Walfängern. Ist so eine D-Max-Doku von Animal Planet.
Ja.
Oder, boah, ich weiß gerade gar nicht, Animal Planet Discovery Channel. Ich weiß es gerade gar nicht. Also wurde damals auf D-Max ausgestrahlt. Und da hatte ich mir das angeguckt. Und das hat mich so dermaßen reingesaugt, dass ich gesagt habe, Alter, das, was die Jungs und Mädels da machen, das ist richtig geil. Und irgendwie will ich da ein Teil davon sein? Ich habe da richtig Bock drauf und habe eigentlich über Nacht bei mir den Schalter umgelegt und habe gesagt, ab jetzt gibt's kein Fleisch mehr bei mir zu essen.
Wirklich?
War ganz, also man kennt es immer von anderen Leuten, die ich immer frage oder mit denen ich darüber spreche, war es immer ein schleichender Prozess. Bei mir war es tatsächlich so über Nacht und dann so den Schalter umgelegt. Genau. Und dann eben diesem Ideal so ein bisschen nachgeeifert, sage ich mal. Und 1, 2 Jahre später hatte ich dann die Chance bei einem Beach Cleanup. Also Beach Cleanup ist eine Uferreinigungsaktion, wird von Sea Shepherd immer wieder mal durchgeführt, in ganz Deutschland, auch im Inland, muss nicht unbedingt an der Küste sein.
Aha.
Bei uns hier in Würzburg. Und dann habe ich die einfach angequatscht und habe gesagt, ich habe da total Bock und ich will da irgendwie ein Teil davon sein und ich will da, ich will da mitmachen. Und so kam es dann, dass ich seit 4, 5 Jahren jetzt Sea Shepherd Volunteer bin. So ging es dann eigentlich alles los.
Also du bist quasi Pirat in Ausbildung.
Ich bin Pirat in Ausbildung. Auslernen tut man ja generell nie.
Gerade als Pirat.
So, ja, es war dann so Step by Step. Also es hat angefangen, dass die tatsächlich Leute gesucht hatten damals. Das heißt, die Anfangszeit ist dann viel so Standarbeit, also auf irgendwelchen Musikfestivals oder sowas, so ein bisschen Leute aufklären. Und dann kam irgendwann der Moment, wo es hieß, Sea Shepherd Deutschland wird eine eigene schiffgestützte Seekampagne, sag ich mal, ins Leben rufen mit einem eigenen Schiff. Und da hatte ich mich auf blöd beworben, weil als Landvolontär hast du dann natürlich auch den Fuß in der Tür, sonst ist es immer so ein bisschen ein langwieriger Bewerbungsprozess. Und so kannte man mich schon und dann habe ich mich da beworben. Und war dann, das war 2017, meine ich, das erste Mal auf See, auf dem Sea Shepherd eigenen Deutschlandschiff auf der Ostsee unterwegs.
Und hattest du bis dahin, abgesehen vom Tauchen, schon Berührung so mit Schiffen? Ich meine, klar.
Null.
Null.
Null. Null. Gar nicht.
Also du warst auch nicht irgendwie auf hoher See tauchen, sondern eher so in Küstennähe und in Binnengewässern.
Genau, also so klassischer Ägypten-Urlaubstaucher, immer Land in Sicht, so mal rausfahren, an so Korallenriffen tauchen, aber jetzt mit Hochsee, mit Seeschifffahrt und diesen ganzen Geschichten hatte ich bis dahin überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Und auf dieser Kampagne 2017, da hatte ich natürlich das Vergnügen, mich ab und zu mal ans Steuer setzen zu dürfen, von der Emanuel Bronner. Das ist das deutsche Schiff, ein 12 Meter Patrouillenschiff, ehemaliges, also schaut aus wie von der Wasserschutzpolizei, also hochseetauglich im Prinzip, aber trotzdem auch eine kleine Nussschale.
Ja, klar.
Aber trotzdem die Möglichkeit, mich da mal ans Steuer zu setzen. Und da wurde mir gesagt, okay, das scheine ich ganz gut im Griff zu haben. Und mach doch bei uns ein paar Trainings und mach doch die entsprechenden Scheine und hol dir die Befähigung, dann auch offiziell dieses Schiff fahren zu dürfen. Und das habe ich dann gemacht und bin quasi so ein bisschen in-house bei Sea Shepherd auch ausgebildet worden, ne, ausgebildet in Anführungsstrichen. Also wir haben Trainings gefahren und so weiter und habe mich da mehr und mehr vertraut gemacht mit dieser Geschichte. Aber das war für mich der Grund, den Schein auch zu machen und gar nicht mal andersrum.
Okay, also du bist, was hast du jetzt, was bist du jetzt, was darfst du jetzt mit diesem Schein?
Ich habe den Sportbootführerschein See für Küstengewässer.
Aha.
Und den Sportbootführerschein Binnen für quasi Flüsse. Weil ich hatte erst diesen Küstenschein, bis mir klar wurde, dass man die Emanuel Bronner auch irgendwie aus Bremen über die Weser rauskriegen muss auf die Nordsee. Ah. Das heißt, schon brauchst du den zweiten Führerschein, deswegen dann noch den Binnenflussschein gemacht. Und solange eine Funkanlage, also im Prinzip, wie man es kennt aus Filmen, Actionfilmen, Mayday, Mayday, solange eine Funkanlage an Bord verbaut ist, muss der Schiffsführer auch noch in Besitz eines SRC, Short Range Certificate, Funkzeugnisses sein, um quasi auf hoher See auch Hilfe rufen zu können. Habe ich dann auch noch gemacht, bin ich im Nachhinein auch froh drum, weil die Möglichkeit zu haben, eben auf See jederzeit um Hilfe rufen zu können, wo Handys schon lange nicht mehr funktionieren, ist super.
Ja, und ist wahrscheinlich auch nicht unwichtig in einer Situation, wo man dann Hilfe braucht.
Ganz genau. Also einfach zu wissen, wenn irgendwas mal sein sollte an Bord, und das kann ja immer passieren, ein Schiff ist letzten Endes ein Arbeitsbereich. Das heißt, es kann jederzeit mal dazu führen, dass es einen Unfall gibt, dass sich jemand verletzt, gerade mit Taucheinsätzen. Ich denke, da werden wir später noch drüber sprechen.
Ja, ja.
Kann das jederzeit sein, und mein Handy hat da schon lange nicht mehr funktioniert. Aber dann die Möglichkeit zu haben, eben über Funk jederzeit Hilfe rufen zu können, ist ein super Zugewinn von Sicherheit.
Musstest du das mal? Also Hilfe rufen?
In der Form nicht, weil wir natürlich so ausgebildet sind, dass wir alles dafür tun, dass es gar nicht erst dazu kommt.
Klar, aber meistens, wenn man dann Hilfe ruft, dann liegt es ja in einer Situation, die man entweder nicht vorhersehen konnte oder die den schlechtestmöglichen Ausgang genommen hat.
Ja. Also,
ich weiß nicht, wie vorhersehbar das Ganze auf hoher See ist. Also meine Schifffahrtserfahrung. Ich bin mal mit der Fähre von Nizza, glaube ich, nach Korsika übergesetzt.
Mhm.
Wobei, das ist so ein großes Schiff, da ist ja auch mit Seegang, gerade im Mittelmeer, da nicht so viel. Also das ist ja eigentlich, glaube ich, relativ weit entfernt davon, wie sich so ein Schiff, du sagtest gerade Nussschale, wirklich bewegen kann, wenn da wirklich Seegang ist.
Ja, genau. Also die einzige Situation, die mir jetzt einfallen würde, ist halt, Der Weg von Bremen in die Ostsee führt zwangsweise durch die Nordsee.
Aha.
Und die Nordsee ist so ein bisschen ein tricky Gewässer, sag ich mal. Also du hast da viel Strömung, die von außen reinkommt, einfach einen sehr, sehr weitläufigen, offenen Wasserbereich. Das heißt, recht schwer vorherzusagen, wie da die Wetterbedingungen sind. Und unter Umständen auch sehr, sehr kurze Wellen. Also ich weiß nicht, ob das für den Podcast jetzt vielleicht sogar zu weit führt, aber umso kürzer die Welle ist, umso weniger hoch darf sie sein. Also wenn dich viele kurze, aber hohe Wellen erwischen, dann schaukelst du natürlich stärker auf. Eine Welle, die 4-5 Meter hoch ist, aber sich über mehrere hundert Meter zieht, ist ganz entspannt. Ne?
Da die merkt das Schiff man gar auf. Nicht.
Die merkt man im Prinzip gar nicht, genau. Aber ich sag mal, sehr kurze Wellen, gerade in Uferbereichen, wo dann auch die Grundwelle vom Grund noch mit hochdrückt und das Wasser noch weiter aufschaukelt. Das ist eigentlich so der Weg raus über die Weser, über die Nordsee und dann wieder rein in die Elbe, um dann in den Nordostseekanal zu kommen. Und das ist so ein bisschen tricky. Und da hat man einmal Probleme, sag ich mal, gerade mit so einem kleinen Schiff, diesen Transit, sag ich mal, zu schaffen. Müssen die Wetterbedingungen echt voll in Ordnung sein. Und ich sag mal, bei 3-4 Meter Welle, also Wellen, die höher sind, als das Schiff selber ist,
ja,
ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr möglich ist. Also insofern dann keine Gefahr für Leib und Leben, aber unangenehm.
Du bist da erstaunlich tief drin im Thema. Also erstmal schon mal Respekt. Ich könnte jetzt irgendwie noch ewig zuhören. Ich finde das super spannend.
Danke für das Kompliment, nachdem ich das ja echt alles nur so in, sag ich mal, mir privat angeeignet habe und das nicht damit nicht beruflich oder so zu tun habe.
Du hörst dich an, als würdest du seit 10 Jahren über nichts anderes referieren.
Naja, ich sag mal, wer hat schon, ich kenne zig Leute, die diesen, die den Bootsführerschein haben, egal ob Binnen oder See, aber wer nutzt denn dann im Endeffekt? Also wer fährt wirklich mal raus auf die Nordsee oder auf die Ostsee? Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich da bei Sea Shepherd irgendwie die Chance hatte, diese Erfahrung auch einfach mal zu machen. Also ich glaube, das sind Erfahrungen mit einem 12-Meter-Schiff, einen 3-Tages-Transit durch die Nord- und Ostsee zu machen, ist, glaube ich, schon ein Privileg und dafür bin ich auch dankbar. Und da lernt man, glaube ich, das meiste. Es ist wie beim Autofahren. Also beim Führerschein lernt man so viele Sachen nicht und eigentlich Autofahren lernt man dann erst, wenn man es tut.
Ich weiß nicht, ob es ein Privileg ist. Es ist, glaube ich, vor allen Dingen etwas, was man sich erarbeiten muss. Hm. Und wo es hierzulande natürlich heißt, mach die entsprechenden Scheine und so weiter, damit für die Sicherheit gesorgt wird. Aber es ist halt schon ziemlich, obwohl jeder, glaube ich, eine Vorstellung davon hat, was ein Boot ist, wie ein Boot funktioniert. Aber diese Sache, wirklich ein Boot aus dem Hafen, über den Fluss, in die See, in die offene See zu lenken, das hat man schon mal gesehen oder darüber gelesen. Aber gemacht haben das, wie du gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich die allerwenigsten.
Ja, genau.
Wie war denn diese erste Aktion dann von Sea Shepherd Deutschland, wo du dabei warst?
Jo, also ich war quasi zweimal aktiv auf See dabei. Das erste Mal noch 2017, sag ich mal, als Deckhand, also ohne jegliche Schiffserfahrung, ohne Scheine. Wurde aber glücklicherweise eingeteilt für das Schiff. Das hatte ich mir gewünscht. Da hatte ich auch richtig, richtig Bock drauf. Und da ging es eigentlich so los. Wir hatten damals eigentlich noch, ich sag mal, das war das erste Mal, dass diese Aktion oder die Baltic Sea Kampagne, die Ostsee-Kampagne überhaupt das erste Mal stattgefunden hat. Das heißt, sich erstmal mit der Gesetzeslage vor Ort vertraut zu machen, erstmal vor Ort zu sein und zu gucken, wie funktioniert denn diese ganze Maschinerie der Fischerei, der Behörden, der Naturschutzgebiete, der FOH, FFH-Gebiete, Entschuldigung, die Flora, Fauna und Habitatgebiete, wie setzt sich das alles zusammen, also wie ist die Rechtsgrundlage und so weiter. Also es war wahnsinnig viel Grundlagenforschung, würde ich jetzt mal sagen, aha, 2017. Aha. Und das hat sich über die vergangenen 3 Jahre eben so weit aufgebaut. Ein Jahr musste pausieren wegen Corona, so wie alles. Nee. Hat sich über die vergangenen Jahre so aufgebaut, dass man dann irgendwann realisiert hat, okay, wie funktioniert das alles auf der Ostsee und wo sind eventuell die Hebel, die man da ansetzen kann. Aha. Und deswegen ist quasi die Haupttaktik oder die Hauptaufgabe von Sea Shepherd im Moment auf der Ostsee die Patrouillenfahrten mit der Emanuel Bronner, das Dokumentieren von Verstößen gegen Fischereigesetze, das heißt jetzt das Überbordwerfen von Beifang zum Beispiel.
Ja, ja.
Und der Kernschwerpunkt, die Bergung von zurückgelassenen Geisternetzen auf dem Grund der Ostsee. Weil wir reden bei Umweltverschmutzung und bei Meeresplastik immer sehr, sehr viel von Bechern, von Strohhalmen, von Zahnbürsten. Das sind die Bilder, die man so kennt aus dem Fernsehen. Ja. Man vergisst aber gern dabei, dass mehr als die Hälfte der zurückgelassenen oder des Meeresmülls zurückgelassene Fischereiausrüstung ist.
Mehr als die Hälfte des gesamten Meeresmülls.
Genau.
Quatsch. Richtig. Ernsthaft?
Ja. Und wenn man sich mal so ein Netz anguckt, so ein Geisternetz, wie sie da auch auf Fehmarn und auf Rügen und an der ganzen Ostsee geborgen wurden, dann realisiert man erstmal, was das eigentlich für eine Menge von Müll ist. Also wir reden von Netzen, die eine Länge haben von 2 Kilometern und zig Fußballfeldern Fläche, die da abgedeckt werden. Also das ist richtig, das geht in die Tonnen. Das geht echt in die Tonnen, so ein bisschen Netz, denkt man sich.
Okay, das heißt, wir sprechen hier von, um das Ganze bildlich mir vorstellen zu können, wenn ich ein 2 Kilometer langes Seil spanne, gerade hier im Ruhrgebiet, quasi von einer Stadt in die andere und hänge dann da mehrere Fußballfelder dran auf, so schön nebeneinander und wahrscheinlich auch noch untereinander, das ist dann ein Netz.
Ganz so hoch sind sie nicht. Also die Netze, die wir da geborgen haben, haben normalerweise eine Höhe von 3, 4, 5 Metern. Mhm. Aber eben mit der Länge, eine Länge auf 2 Kilometer.
Okay.
Also okay. Wenn du so ein Netz birgst, dann ist das Schiff am Ende voll mit Netz.
Also ein Schiff, ein Netz quasi.
Naja, die Emanuel Bronner, wie ich ja schon gesagt habe, ist jetzt nicht das größte Schiff, ein 12 Meter Patrouillenschiff.
Ja.
Das heißt, wenn du da ein Netz auflädst, dann kann sich hinten am Achterdeck zumindest schon keiner mehr bewegen.
Jesus. Okay, alles klar. Diese Geisternetze sind Netze, die von den Fischereischiffen, die wurden verloren oder vielleicht einfach zurückgelassen?
Ja, will jetzt keinem was unterstellen, aber in erster Linie denke ich mal verloren. Das heißt, wir finden diese Netze vor allem an Wracks oder an Unterwasserfelsformationen, wo die sich verhaken und dann abreißen.
Ja gut, aber ich bin immer schnell darin, jemandem was Böses zu unterstellen. Und sagen wir, du und ich, wir hätten jetzt ein richtig fettes Fischereischiff. Wir haben einen guten Fang gemacht, also mehrere hunderte Kilo oder vielleicht sogar Tonnen Fisch. Und dann sage ich dir, pass auf, ey, wir können das alles doch viel einfacher mitnehmen und viel schneller, wenn wir da unser Netz, was ja auch ein bisschen was wiegt, wenn wir das einfach hier lassen. Guck mal, das ist eh alt, Lukas, komm, das hat auch schon ein paar Löcher. Lass es uns einfach wegschmeißen, das ist doch scheißegal. Sowas könnte passieren.
Ja, sicherlich könnte sowas passieren. Sowas ist durch uns jetzt nicht beobachtet worden. Aber im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen, wenn du es auf die ganze Gesellschaft überträgst, so viel von unserem Müll landet im Meer.
Ja.
Also das ist halt so die Einstellung, die diese Grundproblematik, sag ich mal, verursacht.
Klar.
Oder zumindest kümmert man sich zu wenig um die Bergung von solchen Geschichten. Egal, ob es jetzt absichtlich oder unabsichtlich passiert, diese Sachen verbleiben da. Wir reden da von Nylonnetzen oder auch Plastiknetzen, die dann am Meeresgrund liegen, gerade an Wracks, wo unter Umständen Brutstätten von Fischen oder so sind.
Aha.
Und die töten dort Fische weiter.
Ja.
Ohne, dass die rausgezogen werden. Ja, die verbleiben da. Plastik, wie lange dauert das, bis es verrottet? Mehrere hundert oder tausend Jahre.
Lange.
Und da verfangen sich immer wieder Fische.
Ja.
Und das ist quasi eine Falle, die dort über mehrere hundert Jahre verbleibt und immer weiter tötet.
Ja, was du gerade gesagt hast, ist das generelle Problem der Gesellschaft, dass die Menschen das nicht realisieren. Du hast ja ganz am Anfang erzählt, du bist quasi durch das Tauchen dahin gekommen. Das heißt, erst in dem Moment, wo du dich quasi ganz körperlich mit dieser Materie auseinandergesetzt hast, und es war ja nicht der Moment, wo du quasi die Existenz des Meeres kennengelernt hast, aber in dem Moment, wenn du dich, als du dich da wirklich reingeschmissen hast, im wahrsten Sinne des Wortes, da wurde dir das gewahr. Und ich denke, ganz, ganz viele Menschen gehen an sehr viele Dinge genau so ran. Es ist ein bisschen eine erweiterte Form von aus dem Augen, aus dem Sinn.
Genau. Ich glaube, deswegen ist auch Tauchen so ein großer Augenöffner, weil das Meer ist so eine riesengroße, blaue, ebenmäßige Fläche, durch die man nicht durchgucken kann. Also und das Tauchen in dem Moment, wo du diese, sag ich mal, diese Oberfläche durchbrichst, ist das wie so ein Blick hinter den Vorhang.
Ja.
Also da sieht man ja erstmal, was ist da unten eigentlich? Wie sieht das da aus? Wie funktioniert maritimes Leben? Was gibt's da an, wie sieht dieses Ökosystem aus? Das ist, glaube ich, ein Blick, der uns halt als Menschen generell, als Landlebewesen halt generell verwehrt bleibt in der Regel.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, ist Tauchen da auch so ein großer Augenöffner.
Ja, ganz, ganz sicher sogar. Ich meine, es ist ja schon so, Leute, die sich viel und gerne in der Natur, ganz gleich welches Habitat, aufhalten, die werden eher ein Bestreben entwickeln, das, was sie kennenlernen und sehen, sie werden das Bestreben entwickeln, das erhalten zu wollen. Und wenn nur Leute, die, was weiß ich, regelmäßig gerne wenn man gerne durch einen Wald geht, dann findet man es auch blöde, wenn dann da irgendwie Plastikmüll rumliegt. Und das ist ja quasi, was du sagst, ist das Ganze ja nur nochmal potenziert.
Genau. Ich denke, das ist am Meer eins der größten Probleme, die wir haben, dass man es einfach nicht sieht. Die Fläche ist zu groß, die Fläche ist nicht überschaubar, die Fläche ist nicht kontrollierbar vor allem.
Ja.
Also welche Behörde soll denn auf hoher See das Ganze kontrollieren? Das ist ein massivster Aufwand. Sea Shepherd hat das Privileg, dass spendenbasiert Schiffe rausgeschickt werden können. Ja, aber das, ja, sind halt einfach, das ist vielleicht in einer Flächendeckung erforderlich, die so behördlich vielleicht gar nicht möglich ist, ne? Oder zumindest unter erschwerten Bedingungen.
Ja, ich weiß nicht, ob es nicht möglich ist. Im Grunde genommen macht Sea Shepherd ja in dem Bereich und auch in anderen Bereichen nur das, was... Ihr brecht ja da nicht das Gesetz, wenn ihr auf die Verschmutzung hinweist oder auf die Einhaltung von Beifangrichtlinien. Eigentlich spielt ihr ja schon fast dann die Polizei. Ihr seid diejenigen, die darauf achten, dass bestehende Gesetze eingehalten werden, weil die jeweiligen Politiker, die jeweiligen Regierungen es aus Gründen nicht tun.
Ja, ganz genau. Richtig.
Ja, irgendwie gewinnt man mehr und mehr den Eindruck, dass sowieso das ganze Leben mehr und mehr auf den Schultern von NGOs in irgendeiner Art und Weise abgelagert wird.
Ja, ich befürchte auch, dass es, egal von welchem Thema wir sprechen, dass es immer wieder Druck von der Straße brauchen wird und dass unsere Welt so im Moment zumindest ohne Ehrenämter generell nicht funktioniert. Also das sieht man in so vielen anderen Bereichen, brauche ich gar nicht anfangen von Feuerwehr und solchen Geschichten. Ja. Aber diesen Druck braucht es anscheinend immer wieder und das ist schade, weil ich habe das Gefühl, in dem Bereich Umweltschutz, Meeresschutz, dass uns mehr und mehr die Zeit davon rennt und dass wir es uns nicht leisten können, da noch 20, 30 Jahre drüber nachzudenken.
Ich glaube, da geht dein Eindruck mit der Analyse vieler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehr konform.
Ja, sieht man ja im Prinzip. Also die Situation, die wir in Deutschland haben, so wahnsinnig große oder viele Berufsfischerei gibt es ja gar nicht mehr. Und da muss man sich halt die Frage stellen, warum ist das so? Wenn das Meer noch so viel hergeben würde, dann würde irgendjemand sich denken, da kann ich Profit draus schlagen. Ja, aber die wirkliche Berufsfischerei wird in den nächsten 10, 15 Jahren aussterben, weil es sich einfach, es lohnt sich nicht mehr. Also die meisten fahren raus vor der Arbeit, bringen ihr Netz aus und nach Feierabend fahren sie raus und holen es wieder rein.
Also erweitertes Hobby quasi?
Ich würde sagen, also wir haben selten jemand getroffen, der gesagt hat, er verdient seinen Lebensunterhalt damit. Also jeder hat nur geschimpft eigentlich und hat gesagt, man fängt ja eh nichts mehr. Die zwei Körbe, die ich da noch rausziehe, lasst mir die doch wenigstens sein. Ja, aber ey, wenn die Situation mittlerweile so weit ist, dass du nur noch zwei Körbe am Tag rausziehst, dann musst du dir doch mal Gedanken machen, ob es jetzt das wert ist, den letzten kümmerlichen Rest, der noch übrig ist, jetzt auch noch aktiv zu suchen und da rauszuholen aus dem Meer.
Ja, weil irgendwann werden es die letzten zwei Fische sein.
Also irgendeinem muss doch mal klar sein, dass man offensichtlich in diesem Gewerbe oder bei der Fischerei von Jahr zu Jahr rote Zahlen schreibt. Jede Fangquote wird von Jahr zu Jahr verringert in dem Fall. Also wird, sag ich mal, die Richtlinien werden schärfer, die Fangquoten werden verschärft. Und das hat ja einen Grund. Das heißt, wir sollten vielleicht aufhören, mehr zu fangen, als das Meer reproduzieren kann.
Das ist eine total gute Idee, weil dann können sich die Fische nämlich irgendwie, dann können sich die Fischbestände erholen und dann haben wir wieder mehr Fische. Das wäre ja total toll.
Genau, oder halt generell nicht mehr aus einem Lebensraum oder aus einem Ökosystem zu entnehmen, als es regenerieren kann.
Naja.
Es gibt ja immer diesen errechneten Tag, an dem die Ressourcen der Erde, die in einem Jahr wiederhergestellt werden können, aufgebraucht sind. Und
ja.
Der ist, glaube ich, aktuell immer im August.
Ja. Ach, ich habe da neulich ganz viele Statistiken drüber gesehen. Und das hat mich dann auch so ein bisschen insofern verwirrt, als dass ich, wenn zum Beispiel die ganze Welt so wirtschaften würde wie Amerika, wann der Tag dann wäre und so weiter und so weiter. Mhm. Aber ja, ich meine auch, das war August, wenn nicht sogar noch früher, also auf jeden Fall nicht später. Aber am Ende des Tages heißt es, alles, was nach diesem Tag kommt, rauben wir eigentlich. Das ist dann unwiederbringlich.
Richtig.
Ja. Ja, spitze. Wenn du, angenommen, du wärst jetzt auf einem Schiff mit Sea Shepherd. Weil Sea Shepherd hat sich ja nicht nur hervorgetan dadurch, dass sie das wahrscheinlich geilste Logo von allen NGOs haben und dadurch, dass sie sich um Geisternetze kümmern, da ist ja schon ein bisschen mehr dahinter. Es gibt diese Dokumentation über Paul Watson, den Gründer, hat den deutschen Titel Bekenntnisse eines Ökoterroristen. Weil und das fand ich früher immer so super sympathisch, der halt auch gesagt hat, so, wir werden mit allen nötigen Mitteln dafür sorgen, dass Raubfischerei etc., dass dem Einhalt geboten wird. Würdest du dich auf so eine Aktion melden? Würdest du da hingehen?
Ja, auf jeden Fall. Also jeder, der an einer Sea Shepherd-Kampagne teilnimmt, der weiß auch, warum man das tut. Da muss ich allerdings auch dazu sagen, Paul Watson hat immer gesagt, es geht um aggressive Gewaltlosigkeit.
Naja.
Also es geht nicht darum, und jeder, der einen Kapitänsschein hat, der einen Bootsführerschein hat, ist verpflichtet zur seemännischen Sorgfaltspflicht. Das heißt, dass bei keiner Aktion Menschenleben gefährdet werden. Und das war auch nie der Fall. Im Gegenteil, also auf Paul Watson wurde, glaube ich, ziemlich oft geschossen.
Ja.
Hätte man jetzt nie erlebt, dass Sea Shepherd irgendwo jemanden verletzt hatte. Klar, der Tenor in den 70ern, als das Ganze passiert ist, als das in der Antarktis alles passiert ist, der war auch noch ein anderer. Mittlerweile geht es viel mehr um unregulierte und illegale Fischerei. Das heißt, ich sag mal, die Taktiken haben sich auch so ein bisschen geändert. Es wird auch verstärkt mit Behörden zusammengearbeitet. Und da hat man einfach die Taktiken auch über die Jahre angepasst. Es bringt ja auch nichts, mit einem Schiff rauszufahren und so lange mit Buttersäure nach irgendwelchen Fischern zu schmeißen, bis die Behörde kommt und sagt, okay, das Schiff liegt jetzt an der Kette und ihr fahrt nicht mehr raus. Da hat keiner was davon. Und wie gesagt, bei diesen ganzen Sea Shepherd-Aktionen, es wurde nie irgendwie jemand verletzt. Und es ging immer um aggressive Gewaltlosigkeit.
Ja, nee, ich fand, also, ich will das gar nicht glorifizieren, aber ich fand es gut, dass jemand quasi seine Maxime hatte, bis dahin, dass kein Menschenleben gefährdet wird, bis dahin gehen wir nicht weiter, aber eben bis dahin auch sicher und da ja, auch ohne Diskussion. Das fand ich sehr gut.
Richtig, und das hat in die ganze Geschichte Antarktis, also wir reden da ja wirklich so von den ersten 10, 20 Sea Shepherd Jahren.
1977 ging es los mit Sea Shepherd, richtig?
Ja, genau. Also in der Antarktis, die japanische Walfangflotte, die da quasi, sag ich mal, erfundene Fangquoten von Walen zu Forschungszwecken dort eben harponiert hat.
Ja.
Darum ging es eigentlich. Und da wurde so massiver Druck aufgebaut, dass eben mittlerweile auch die Antarktis in Ruhe gelassen wird von der japanischen Walfangflotte. Die fischen zwar noch weiter in japanischen Seegebieten, wo Sea Shepherd dann auch irgendwie die Hände gebunden sind. Also gerade wenn es dann um Länderrechte und sowas geht, ähnlich wie auf den Färöer Inseln sind so Geschichten, kann Sea Shepherd eigentlich gar nicht mehr einfahren in die Gewässer. Aber das war damals, zu der damaligen Zeit war das super wichtig. Und heute sehen wir, was wir davon haben. Die Antarktis wird in Ruhe gelassen.
Mhm. Wenn erwähntest gerade die Färöer Inseln, was ist da? War das so eine Andeutung im Sinne von, dass da die Regierung eher dann gegen Sea Shepherd ins Gericht zieht, als gegen unlautere Fischerei?
Die Färöer Inseln sind ein ganz verzwickter Rechtsraum, sag ich mal, weil die gehören eigentlich zur dänischen Krone und damit zu Europa oder der EU. Das heißt, eigentlich ist diese ganze Geschichte Walfang auch dort verboten. Die Färöer-Inseln sagen halt, wir sind ein indigenes Volk und es gehört zu unserer Tradition, jedes Jahr mehrere tausend von Pilotwalen in Tötungsstrände zu treiben, also mit Schiffen rauszufahren und diese Walschulen eben auf Strände zu treiben und da dann abzuschlachten im Endeffekt. Wird argumentiert mit Nahrungsversorgung. Also Aha. In der Antarktis war es die Forschung. Auf den Färöer-Inseln wird behauptet, es geht hier um die Versorgung mit Nahrung.
Ja.
Wir leben im 21. Jahrhundert und keine europäische Insel ist davon noch abhängig, Meeressäuger zu töten, um damit eben die Nahrungsmittelketten sicherzustellen. Und das passiert auch nicht.
Die Färöer-Inseln, du sagtest gerade dänische Krone, aber die, wo liegen die nochmal? Liegen die nicht irgendwo bei Südamerika die Ecke?
Nee, die Färöer-Inseln sind quasi zwischen Schottland und Island. Gehören zu Dänemark.
Ach, Schwachsinn, ich verwechsel das gerade mit Feuerland, sorry.
Ja.
Ja, okay. Und da sagen dann die Einwohner, wir sind ein indigenes Volk und wir, überspitzt gesagt, wir essen nichts anderes außer Pilotwalfleisch und das brauchen wir jetzt einmal im Jahr.
Ganz genau, richtig. Nicht nur einmal im Jahr, sondern eigentlich während der ganzen Fangsaison.
Ach so.
Und zwar auch in Mengen, die kein Mensch essen kann. Und ich sag mal, gegen Walfleisch spricht ungefähr jede wissenschaftliche Studie, die es zu dem Thema heute gibt. Stichwort Müll. Die Meere sind voll mit unserem Müll, sind voll mit unserem Plastikmüll, mit unseren Giftstoffen,
Mit
Agrarabfällen, Dünger, klar. Solche Geschichten, Quecksilber, Schwermetalle.
Das Ganze, was die tollen hier Traumschiff und die ganzen Cruise-Ships da reinlassen, auch super.
Mitunter, ja. Genau.
Ja, ja.
Und umso größer eben ein Raubtier ist, umso mehr Giftstoffe lagern sich in diesem Tier ab. Das heißt, der mittlere Fisch frisst den kleinen Fisch und der ganz große Fisch frisst den mittleren Fisch. Und so hast du quasi in dieser, bei den Apex-Predatoren, also die Spitzen der Nahrungskette, hast du immer weiter eine Anreicherung von Giftstoffen.
Ja, macht Sinn.
Genau. Und
da will der Mensch auch rein. Der will, weil eigentlich ist der Mensch ja der ultimative Apex-Predator. Und der sagt, okay, also ich brauche auch mein Stück Giftmüll. Das ist Tradition.
Genau, das ist unsere Tradition. Das ist der Tenor auf den Färöer-Inseln auf jeden Fall.
Okay, und da geht Sea Shepherd hin und wird dann von den Flotten der Insel nicht so freundlich empfangen.
Ja, tatsächlich auch teilweise mit dänischer Unterstützung, mittlerweile komplett ferngehalten und keine Möglichkeit mehr, dort auf den Inseln wirklich, ich sag mal, zumindest offensichtlich vorzugehen.
Okay.
Also da wird im Moment viel, es geht viel um Medienarbeit, also Aufklärungsarbeit, die Bilder irgendwie in die Nachrichten bringen und darüber berichten. Viel mehr kann Sea Shepherd im Moment dort nicht tun. Das sind halt eben, sind immer so Geschichten, du bist halt auf dem Meer auch nicht mehr überall im rechtsfreien Raum. Das heißt, sobald es um gewisse Ländergesetze geht, denen du unterliegst, haben die Behörden halt die Oberhand.
Naja, klar. Ich habe mal gehört, aber das war wahrscheinlich nur eine Legende, dass Paul Watson mal einer der meistgesuchten Männer der Welt war und nirgendwo mehr anlegen durfte. Stimmt das? Stimmte das?
Ich habe das auch immer wieder gehört. Also wurde ja auch zwischenzeitlich gesucht von Interpol.
Ja.
Die aktuelle Rechtslage kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ich bin so ein New Age Sea Shepherd Volunteer. Das heißt, da hat man mit Paul Watson jetzt im Moment gar nicht mehr so viel zu tun. Zumindest ist mir nichts bekannt.
Aber du hast das auf jeden Fall auch mal gehört, dass er schon so der moderne Umweltpirat war, was ja auch irgendwo gut zur Legendenbildung ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also in den 70ern war das auf jeden Fall.
Ja, das meine ich auch. War er nicht sogar auch einer der Mitgründer von Greenpeace und ist dann quasi einen Schritt weiter einfach nur gegangen? Oder
ja,
fokussierter also geworden?
Greenpeace und Sea Shepherd haben eine gemeinsame Gründungsgeschichte, also ganz in den Anfängen. Aber er hat dann relativ schnell erkannt, er wollte, glaube ich, ein bisschen aktiver sein. Also er wollte noch so ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Und da war dann die Arbeit, war nicht ganz so das, was er sich vorgestellt hatte. Und daraufhin hat er dann eben seine eigene Organisation gegründet mit dem Kernthema Meeresschutz.
Okay. Und du sagst, heute ist vor allen Dingen Medienarbeit wichtig. Ich guck mir verschiedene NGOs an. Ich hatte jetzt auch hier im letzten Podcast Theresa von der Cabo Luftbrücke.
Mhm.
Da ganz faszinierende Frau. Wenn ich mir jetzt so die Medienlandschaft und auch die Reaktion auf die Medien auf diese Medienlandschaft angucke, ich glaube es. Oder anders, zerstreue da meine Bedenken. Ich habe den Eindruck, es gibt auf der einen Seite eine Gruppe von meistens jungen Menschen, die sagen, ey, alles, was dem Planeten helfen kann, alles, was der Umwelt helfen kann und Benachteiligten helfen kann, ist cool, unterstützen wir. Auf der anderen Seite gibt es halt auch eine Gruppe, die per se alles das, was in eine Das ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang. Aber alles, was so ein bisschen nach Aktivismus, Schrägstrich Gutmenschentum riecht, mittlerweile schon per se abkanzeln und sich da selber rausziehen oder das vielleicht sogar direkt blöde finden. Glaubst du da, weißt du ungefähr, wo ich damit hin will oder rede ich gerade Quatsch?
Du redest keinen Quatsch. Ich warte auf die finale Frage.
Die Frage ist, ich glaube, die einen zu bekommen ist ziemlich easy, weil die sehr bereit sind, mitzumachen bei sehr vielen Good Causes. Und die anderen das schon per se ablehnen. Aber ich glaube, dass man die genau kriegen muss.
Das ist super schwer. Also, ja. Ich habe mir da selber schon so viele Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, die Menge in der Gesellschaft, die was verändern will und die gerade so eine Aufbruchsstimmung hat, ist die Mehrheit. Also diese ganzen Fridays for Future Geschichten und so, die wir jetzt hatten, die haben so viel Drive und so viel Bewegung entwickelt und so viel Bewegung in die Diskussion auch gebracht.
Ja.
Das war unfassbar wichtig. Und so wie es früher immer hieß, die jungen Leute, die interessieren sich für nichts, muss ich jetzt echt sagen, ey, die jungen Leute sind die, die auf der Straße sind und für ihre Zukunft demonstrieren und die Rechte ihrer Zukunft auch einfordern. Und das ist vollkommen, ich feiere das richtig. Diese ganze Bewegung und diese ganze Diskussion ist eigentlich längst überfällig und deswegen bin ich da sehr froh drum, wie das im Moment ist. Ja, und den letzten Rest, der dann sagt, Gutmenschen, war Gutmenschen, ich glaube ich, sogar das Unwort des Jahres 2018 oder sowas? Ja,
ganz bestimmt. Ganz bestimmt.
Ich glaube, das ist auch letzten Endes eine Minderheit. Also ich glaube, es gibt relativ wenig Leute, die sich aus Prinzip gegen irgendwas sperren und der Druck oder der Schrei nach Veränderung wird von Jahr zu Jahr größer. Und naja, den Gipfel haben wir ja eigentlich bei der letzten Bundestagswahl auch erlebt, zum Beispiel. Hat ja auch eine Riesenveränderung eigentlich stattgefunden. Ist ja auch letzten Endes ein Spiegel unserer Gesellschaft. Deswegen glaube ich schon, dass immer mehr Bewegung in diese Geschichte reinkommt.
Richtig. Und gerade mit diesem Spiegel der Gesellschaft, da fand ich so erstaunlich, im ersten Moment, aber im zweiten Moment war es mir doch relativ klar, dass gerade Erstwähler zu einem großen Anteil entweder Grün oder FDP gewählt haben. Das fand ich tatsächlich sehr bezeichnend.
Ja.
Weil ich denke mal, dass es auch einfach einen großen Anteil von sehr kapitalistisch motivierten Jugendlichen gibt, die vielleicht, keine Ahnung, mit deutschem Hip-Hop aufgewachsen sind, wo ja Bling Bling auch immer noch ein Thema ist. Und die dann erstmal sagen, ey, selbst Geld verdienen, beide Daumen hoch, ist geil. Und vielleicht kann es ja jetzt so werden, dass wenn sich diese beiden Punkte, diese beiden Pole zusammenfinden, also Grün und FDP, dass da dann wirklich sowas, wenn die sich zusammenraufen, das kann, glaube ich, was Gutes werden. Es kann allerdings auch kolossal scheitern.
Genau, also es ist halt immer die Frage, ob da genug Synergien gefunden werden, dass jeder irgendwo seine Ziele erreicht. Das wäre immer das Optimum.
Ja.
Besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass bei gegensätzlichen Geschichten sich das gegenseitig so ein bisschen aufhebt
ja.
und am Ende vielleicht gar nichts passiert. Ja, muss man, glaube ich, abwarten. Also fällt mir jetzt schwer, da eine Prognose abzugeben. Aber grundsätzlich schaue ich optimistisch in die Zukunft.
Ja gut, das müssen wir ja auch. Sonst wäre ja alles dahin. Und sonst würdest du ja auch nicht mehr auf ein Schiff gehen. Und tatsächlich, du machst ja auch, wenn du nicht gerade auf dem Schiff bist und Kapitän zur See, Kapitän zur See, das ist ein richtiger Titel. Da muss man richtig lange auch für gedient, wollte ich schon sagen. Da muss man schon richtig lange unterwegs gewesen sein, oder?
Um jetzt ehrlich zu sein, ich kann dir, glaube ich, dann auch darüber diese ganzen Fragen nicht mehr beantworten. Also das hat ja auch viel aus dem militärischen Bereich genau. und so weiter und Dienstgrade. Ich habe den ganz läppischen Sportbootführerschein für Binnen und für See. Und mir wurde auch mal gesagt, ich darf mich nicht Kapitän nennen, sondern ich bin Schiffsführer bei Sea Shepherd.
Das ist meine Position. Okay, alles klar. Du engagierst dich aber nicht nur für Sea Shepherd, du machst auch Musik. Du bist auch in einer Band, du bist bei Devil May Care. Und an der Stelle auch nochmal Gruß an den lieben Mirko, der uns hier zusammengebracht hat. Ihr wart jetzt neulich auf Tour, deswegen mussten wir den Podcast auch um eine Woche verschieben, weil du dir die Stimme ruiniert hast. Wie war eure Tour? Gerade so vor dem Hinblick, dass man jetzt so aus der, ja, entweder aus der Corona-Zeit oder in die nächste Corona-Zeit reingeht. Wie waren da so deine Erfahrungen?
Es war komplett surreal, weil wir hatten jetzt so eine zweijährige Schockstarre, in der eigentlich gar nichts ging, außer mal zwischendurch, wenn die Möglichkeiten es mal kurz ergeben haben, irgendwo eine kleine Biergarten-Akustikshow gespielt. Aber ich sag mal, wir sind eine Post-Hardcore-Band aus Würzburg, also eher deftigere Musik, also so moderner Metal, würde ich jetzt mal sagen. Und da jetzt wieder rauszudürfen und in Clubs zu spielen unter 2G-Regelung, das heißt mit strengen Einlasskontrollen, aber dafür ohne Maske und die Leute wieder unten irgendwie schwitzen und tanzen und rumpoken zu sehen, boah, das war richtig, richtig geil, muss ich sagen. Hat richtig gebockt. Und man hat es auch echt vermisst und man konnte sich das gar nicht mehr vorstellen. Und als wir dann so vor 6, 7, 8 Wochen der Meinung waren, okay, wir glauben irgendwie unsere Shows, die können stattfinden, es war ein richtig, richtig geiles Gefühl, mal wieder auf der Straße zu sein. Der Anlass war, dass wir jetzt unser neues Album rausgebracht haben, das heißt Divine Tragedy, also die göttliche Tragödie. Und ist auch inhaltlich angelehnt an diesen ganzen, an die ganzen Geschichten Umweltzerstörung beziehungsweise die Selbstzerstörung der Menschheit als Ganzes auf psychischer wie auch auf physischer Ebene. Das wird da alles thematisiert. Also wir haben das auch, diese ganzen Umweltthematiken auch sehr stark in unserer Musik verankert. Ich bin mit einer der Song- und Textschreiber. Und so hat sich das ergeben und so können wir eigentlich diese beiden Welten, Umweltschutz und Musik, auch ganz gut vereinen. Also in meiner Welt auf jeden Fall vereint sich das wunderbar in dem Fall.
Ihr habt ein paar ziemlich, für Post-Hardcore, ziemlich besondere Melodiebögen in eurer Musik. Ich habe mir gestern 3 Songs, ich glaube, das sind auch alle die von dem neuen Album, angehört. Und da sind so Melodien, die beim Post, ich weiß gar nicht, ist das ein Post-Hardcore, Melodic Hardcore, es gibt ja 1000 Etiketten.
Ja.
Aber also ihr habt auf jeden Fall schon einen Hang auch zum Hymnischen, aber gerade bevor es dann so in den Chorus geht, habt ihr häufig ziemlich ungewöhnliche Bögen, die ihr da spannt. Seid ihr oder bist du Fans von Muse?
Ich glaube, unser Drummer ist, glaube ich, größerer Muse-Fan als ich. Ich höre auch privat eher so die härtere Schiene noch von Musik. Bin aber grundsätzlich interessiert, aber Muse ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen bisher.
Okay, also mir fiel vor allen Dingen die Melodiosität auf und das soll jetzt nicht, wie so dann die alten Metal-Typen sagen, ja, wer Melodie macht, der kann nicht heavy sein. Also da geht schon auf die Fresse, aber das ist etwas, was mir definitiv aufgefallen ist. Und eben diese sehr, ja, wenn du sagst Divine Tragedy, göttliche Tragödie, der Untergang des Menschen, es ist schon ziemlich so dieses Gefühl, auf dem Berg im Sturm einmal über alles drüber schreien, was gerade verendet ist.
Ja, ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Wir sind auch eine Band, die jetzt nicht, also es ist kein, wenn du jemandem sagst, ich spiele in einer Metal-Band, dann gehen bei dem immer Bilder im Kopf los. Also Metal hat, oder der moderne Metal hat unfassbar viele Facetten. Ja. Es gibt unfassbar viele Bands, die so dermaßen geile Balladen und auch Popsongs schreiben können. Es ist unfassbar. Und deswegen ist es immer super schwer, darüber so nur zu sprechen, ohne es sich anzuhören. Also wer da interessiert ist, darf gerne mal reinhören.
Ja, ich werde
May Care ins neue Album Divine Tragedy.
Ich werde das auch verlinken, auf jeden Fall. Aber cool. ich will dich jetzt noch gar nicht entlassen. Also so weit sind wir noch nicht. Werdet ihr dieses Jahr noch weiter auf Tour sein oder macht ihr nächstes Jahr was? Wie sieht es denn da so aus?
Wir haben jetzt 3 Release-Shows gespielt. Das war in Köln, in Hamburg und in Hannover.
Aha.
Und jetzt folgt noch am Ende des Jahres, da haben wir jetzt noch 4, 5 Wochen Zeit, am 28. Dezember in Würzburg unsere große Home-Release-Show. Das ist eigentlich immer ein Riesenereignis und dieses Jahr umso mehr, weil wir das erste Mal bei uns auch in den größten Laden in Würzburg gehen, in die Würzburger Posthalle. Das heißt, nach oben hin von den Besucherzahlen her keine Grenzen gesetzt. Und da wollen wir nochmal die größte Album-Release-Show dann quasi auch zu Hause mit unseren Leuten feiern, die wir alle schon ewig kennen und danach auch ordentlich ein Bierchen trinken zusammen.
Das ist die größte Halle in Würzburg?
Ja, wir haben noch die S. Oliver Arena und solche Geschichten, klar, aber die Posthalle ist, sag ich mal, so unser Herzstück, was auch die ganzen Bands angeht, die wir so lieben, die da alle immer hinkommen und spielen und die ist auch gerade gefährdet, dass die eventuell umziehen muss oder vielleicht sogar komplett wegfällt.
Okay.
Und deswegen an der Stelle auch die Posthalle muss bleiben, auf jeden Fall, ist so der Konzertschuppen bei uns in Würzburg.
Okay, also da, wo halt Größe und Szene zusammenkommen, weil wenn man sowas wie S. Oliver Arena hört, dann weiß man ja schon, das hat nichts irgendwie was mit Up-and-Coming Artists zu tun, das ist dann eher so, keine Ahnung, irgendein Pop-Act oder sowas.
Ja, genau, also die riesen Arena-Shows, die man halt so kennt, die Musik, in der wir uns so bewegen, die wir auch alle hören, das sind dann, ist vielleicht ein bisschen kleiner, die füllen alle vielleicht keine Arenen, aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir die Posthalle in Würzburg haben, die eben auch diese Größen von Konzerten abdeckt.
Ich finde Arena-Shows auch, ich weiß nicht, warst du schon mal auf einer Arena-Show von einer Band? Von wem?
Ich finde es zu groß. Ich war bei, pass auf, meine allererste Band, die mich in das ganze Thema reingesaugt hat, war Rise Against.
Ja. Okay.
Ja. Ja. Also auch eine Band, die viel sozialkritische Themen hat und was mich auch bis heute unfassbar fasziniert an dieser Band und was mich so in dieses Thema überhaupt Post-Hardcore und Punkrock und so reingebracht hat. Und die habe ich das erste Mal gesehen in Frankfurt in so einer komischen Maschinenhalle mit 2000 Leuten oder 3000. Es war richtig geil. Und mittlerweile spielen die 2 Shows in Deutschland jedes Jahr. Ja. Und sind dann immer Shows mit 12.000, 13.000, 14.000 Besuchern.
Ja.
Das heißt, wenn du nicht 5 Stunden vor Einlass da bist, dann stehst du irgendwo ganz hinten. Du hast keine Chance, irgendwas zu sehen, hast einen beschissenen Sound. Ich finde es grausam, wenn Konzerte auch zu groß werden. Und deswegen bin ich mittlerweile überhaupt kein Fan mehr von so riesen Arena-Shows. Ich finde, wenn es zu groß wird, dann verliert es an Personalität oder an Persönlichkeit. Und schmälert auch tatsächlich ein bisschen das Konzerterlebnis, muss ich sagen.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Also ich glaube, so eine Band wie zum Beispiel Rammstein, die halt auch dieses Ganze mit der großen Show, mit Feuer und hier und da machen, da geht's aber ja auch, machen wir uns nichts vor, da geht's um das Spektakel und nicht um die Musik. Also in dem Moment, je mehr Zirkus es geworden ist, desto eher kann man es in eine Arena packen. Eine Band wie Rise Against oder halt generell irgendeine Band, die wirklich spielt, in einer Arena zu sehen, weiß ich nicht. Weil am Ende guckst du dann eh nur auf diese vielleicht riesigen LED-Wände.
LED-Wände, ja.
Ja, dafür ist es dann, du weißt nicht, wie der Sound ist, weil Arenen zu beschallen ist halt auch nochmal eine Kunst für sich. Also ich glaube, das Größte, was ich tatsächlich mal gesehen habe, war, wobei, nee, das war noch gar nicht so groß. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe schon in großen Hallen Sachen gesehen, aber in dem Moment, wenn es dann wirklich ein Fußballstadion oder sowas ist, weiß ich nicht. Es hat doch auch kein Feeling, oder?
Nee, gar nicht. Und umso kleiner die Show ist, einfach umso familiärer wird es auch irgendwo. Deswegen, also ich kann jedem nur empfehlen, grabt mal ein bisschen tiefer, falls ihr euch noch nicht so in der Musikwelt da beschäftigt habt. Es gibt so viele, ich will nicht sagen kleine Bands, aber auch kleinere Acts, wo es echt wert ist, mal hinzugehen, die teilweise vor 100, vor 200 Leuten stehen, wo es möglich ist, mit den Jungs dann auch mal direkt ein Bier zu trinken, so wie es bei uns auch ist, und ein bisschen zu quatschen. Und es ist so eine herrliche, familiäre Atmosphäre und es macht richtig Spaß. Und ich habe das Gefühl, dass da das Konzerterlebnis für die Besucher und für die Band ein größeres ist.
Absolut. Und das sind dann meistens auch Shows, die zu einem Kurs gespielt werden, wo man sich's leisten kann, einfach zu sagen, ey, guck mal, hier spielt heute Abend eine Band, das kostet irgendwie ein 10er oder 15. Ich kenne die Band nicht, aber ich check das jetzt aus. Das ist was man durchaus mal machen kann. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so Städte wie London oder so, wo dann wirklich teilweise abends unter der Woche 70 Konzerte stattfinden, weil die Leute einfach, das gehört dazu. Es geht gar nicht darum, eine spezielle Band zu sehen, sondern vielleicht auch einfach mal auf ein Konzert gehen. Warum nicht? Und ich glaube, das ist was, das, das tut allen gut. Das tut den Venues gut, die Bands und auch den Leuten, die da selber hingehen. Einfach mal den Horizont erweitern.
Speziell jetzt nach Corona, also auf jeden Fall der Aufruf, geht mal wieder in eure Lieblingskneipe oder wenn da auch ein kleiner Künstler spielt, den ihr nicht kennt, geht da hin, trinkt ein paar Bier, macht euch einen schönen Abend und ihr helft damit auch der ganzen Kulturszene, nach diesen echt beschissenen 2 Jahren wieder so ein bisschen auf die Beine zu kommen.
Absolut, absolut. Und ich meine, 2G wird kommen. Ich glaube, in den Diskos wird es jetzt 2G+. Mhm. Ist auf jeden Fall die sicherste Variante. Es wird ja jetzt schon wieder über Impfpflicht gesprochen. Man weiß es nicht. Ich meine, dass uns die ganze Sache noch lange, lange begleiten wird, das sollte mittlerweile jedem klar geworden sein. Und also man kann eigentlich den Leuten nur empfehlen, wirklich auf sich und auf andere aufzupassen.
Ja, voll. Also wir reden da echt von Solidarität am Ende. Also es ist jetzt auch für mich irgendwo ein Punkt erreicht, wo ich sage, ey, wir haben so eine krasse Situation in Deutschland, dass die Impfung ist kostenlos. Wir haben die Möglichkeit, als erstes zu den privilegiertesten 1% der Weltbevölkerung zu gehören, uns diese blöde Impfung einfach schnell abzuholen. Das hat mich eine Stunde gekostet und dann habe ich quasi mein altes Leben zurück. Ich war diesen Sommer im Ägypten im Urlaub zum Tauchen. Hätte ich vor einem Jahr irgendwie nicht gedacht, dass das funktioniert. Alles dank der Impfung. Wir konnten unsere Konzerte spielen dank der Impfung. Und da sage ich, ey, dann gibt's doch echt nichts zu überlegen. Und wer sich dann am Ende noch weigert, ey, klar, wenn da irgendwie medizinische Gründe dagegen sprechen, dann ist das so, dann überhaupt kein Problem. Aber aus Prinzip zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, obwohl ich vielleicht als Kind schon 30 Impfungen gekriegt habe, davon was sprechen wir denn hier? Ja. Also das ist ja totaler Quatsch jetzt. Und diese, ich sag mal, aus Prinzip Ablehnungshaltung, ich will mich nicht dazu zwingen lassen, ja, dann lass dich nicht zwingen, aber ja, sorry, dann bist du halt nicht auf unserem Konzert auch dabei.
Ja, und ich meine, ich habe es dir ja gesagt, ich hatte jetzt übers letzte Wochenende wirklich einen Schnupfen. Ich habe auch getestet, kein Corona, einfach nur einen Schnupfen. Und es ging mir so dreckig. Also halt wirklich dieses und alles ist scheiße und man hat auf nichts Bock, man hat zu nichts Kraft, alle Glieder, Schmerzen und so ein Scheiß. Und wenn ich mir in dem Moment wirklich vorgestellt habe, okay, Leute sagen, selbst bei einem durchschnittlichen Corona-Verlauf, das ist wie der schlimmste Schnupfen, den ich hatte, mal X. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und man hört es mir immer noch an, also das kann noch keiner wollen. Und selbst wenn man Schwierigkeiten hat, damit hat, solidarisch zu sein, was, naja, das ist an sich schon ein Armutszeugnis, aber sei es drum. Selbst wenn man Schwierigkeiten hat, es ist eine einfache Möglichkeit, sich selbst davor zu bewahren, sich über wahrscheinlich einen richtig langen Zeitraum extrem scheiße zu fühlen. Und das kann doch keiner wollen.
Ja. Ja, ich sehe das ähnlich. Wie gesagt, es wird auch keiner dazu gezwungen. Nö. Mich ärgert nur dann diese Stimmungsmache immer, ja, jetzt haben wir hier die Impfpflicht und jetzt müssen alle auf uns Rücksicht nehmen. Nein, ihr müsst auf alle anderen vielleicht auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen und euren Teil dazu beitragen oder euch zumindest am Ende nicht beschweren. Ja. Aber da habe ich echt eine klare Meinung dazu und da fehlt es mir auch mittlerweile an Verständnis.
Ja, es ist... Ach ja, ich meine, das ist dummerweise, ich bin da immer so schnell, dass ich sage, ach ja, was willst du machen? Aber es geht halt um ein bisschen mehr als einfach nur seine Meinung zu vertreten. Es ist einfach eine Spur härter, als zu sagen, das und das gefällt mir nicht. Und ich lasst euch doch nicht von Big Pharma reinlegen und so. Ja, da gab es bestimmt andere Gründe und andere Momente, wo man dieses Argument besser hätte anführen können. Da gibt es übrigens ein super Video gerade von hier MyLab. Die erklärt das auch immer ziemlich, ziemlich gut. Kennst du das?
Mhm. Nee, sagt mir nichts.
Das ist... klingt gut. Ich schicke dir da nachher mal den Link. Da geht es dann auch wirklich um die Diskussion Impfpflicht, schicke ich dir nachher mal. Das ist locker, kurz, knackig und sie kann das halt richtig, richtig gut erklären.
Ja.
All right. Lukas, euer Album ist wann erschienen genau?
Jetzt am 5. November.
Am 5. November. Also ist noch brandheiß. Ein paar Videos dazu habt ihr schon geschossen. Die werde ich verlinken. Ihr habt eine Facebook-Seite, ihr habt eine Website. Vielleicht auch sowas wie Bandcamp, wo die Leute direkt reinhören können.
Ich glaube, Bandcamp ist echt mittlerweile Ist da noch jemand? Ich weiß es nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht
ich glaube, wir sind da auch noch, aber nicht gepflegt. Okay. Nein, die üblichen Social-Media-Kanäle, also auf Instagram, auf Facebook sind wir. Wir haben eine Internetseite und auf allen Streaming-Plattformen könnt ihr in das Album reinschnuppern, ganz kostenlos. Und wenn es euch dann sehr gefällt, kann man bei uns im Shop natürlich auch mal noch ein T-Shirt bestellen. Was uns natürlich wichtig wäre, ist, wenn wir den ein oder anderen von euch dann, von euch Interessierten, vielleicht auch mal live sehen würden. Vielleicht sogar am 28. Dezember in Würzburg in der Posthalle bei uns zu Hause. Da wird man uns wahnsinnig freuen. Und dann sind wir auch für euch da. Und es wird keine Riesen-Arena-Show, aber es wird eine große Show. Und wir trinken trotzdem mit jedem Einzelnen ein Bier.
Oh mein Gott, dann möchte ich dich am 29. erleben. Okay, aber ey, nehmt den Jungen beim Wort. Jeder sollte mit ihm ein Bier trinken. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit. Und auch für die ganzen Infos über Sea Shepherd, das war super. Danke dir.
Ja, danke dir auch für die Einladung und dass du das möglich machst. Und sage ich mal, NGOs und Leuten, wir hatten es ja vorhin, es ist super wichtig, dass es NGOs gibt und dass es den Druck von der Straße gibt und Leute, die sage ich mal, ihre ganze Freizeit dafür opfern, ohne einen Cent dafür zu verlangen, unsere Welt so ein bisschen besser zu machen, und dass du denen auch dafür eine Plattform gibst, ist super wertvoll, super wichtig. Die Kamera ist eine wichtige Waffe von NGOs für Social-Media-Arbeit, und die Podcasts sind wahrscheinlich eine noch modernere Waffe der NGOs, um über ihre Arbeit zu sprechen. Und deswegen mach weiter damit. Ist super cool. Vielen Dank
dir. Alright, danke dir. Und wir sind raus. Bevor ihr jetzt auscheckt, ganz kurz noch: in den Shownotes und auf unserer Website findet ihr einen Haufen Links zu Devil May Care, dem neuen Album Divine Tragedy, zu Sea Shepherd, den Dokumentationen und alles Mögliche eigentlich. Ein paar Fotos und Videos sind auch dabei. Außerdem könnt ihr euch dafür unseren Newsletter eintragen oder uns über die Plattform Steady mit einem kleinen Trinkgeld unterstützen, damit die Ingwer-Vorräte wieder aufgestockt werden können. Ach, und wenn ihr euch für die kalten Tage adäquat einkleiden wollt, die Hoodies und Pullis von Sea Shepherd gehören qualitativ zu den besten Klamotten, die ich je besessen habe. Ernsthaft. Lange Ärmel, die laufen nicht ein, die passen auch nach zig Wäschen noch wie am ersten Tag. Was kann man mehr verlangen? Also, Piraten, was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.